Willkommen bei Zwischen Donnerschlag und Hinkelstein, dem Podcast über dies, das und das. Hier treffen fliegende Pfeile auf schweifende Gedanken, spannende Geschichten auf lockere Gespräche und ernste Themen auf jede Menge Spaß. Egal ob Darts, Alltag, Sport oder kompletter Unsinn, Obelix und Pikachu reden darüber. Also lehnt euch zurück, dreht die Lautstärke auf und begleitet die beiden auf eine Reise irgendwo zwischen Donnerschlag und Hinkelstein. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hi und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge zwischen Donnerschlag und Hinkelstein. Es begrüßt euch der liebe...
Moin, Ricardo.
Die liebe...
Ena.
Und Icke, der Obelix. Hi und herzlich willkommen nochmal. Ja, viele werden sich fragen, warum noch ein Podcast, warum die beiden sich auch zu Wort melden. Weil wir können, weil wir so viele Geschichten gibt um den Dartsport herum, wo wir denken, das könnte euch interessieren. Unsere Sichtweisen auf Sportereignisse, die ja gerade relativ zuhauf sind. Wie geht's im Dartsport weiter? Wie gehen unsere Wege? Was ist in unseren Karrieren, schon passiert?
Du hattest genauso viele Walkouts wie ich? Fast.
Dieses Jahr mehr.
Ja, gut.
Nee, du bist ja mal zwei Runden weitergekommen.
Ja, okay, dann hatte ich doch mehr.
Ja, genau. Aber darum soll es in diesem Podcast gehen. Rund um die Welt von Pikachu und von Obelix. Lena moderiert es ein bisschen, dass wir uns nicht verlaufen in wilde Themen, Thesen.
Dass es nicht irgendwie 3-Stunden-Podcast wird oder so.
Genau. Ja, ihr Lieben, deswegen machen wir das, um euch unsere Sichtweisen von vielen Sachen nahezubringen. Vielleicht ein bisschen Hintergrundinfos, wie lebt sich so ein PDC-Profi, wie ist das Leben von einem Fan, der sehr viel fährt, seine Erfahrungen in der PDC-Welt gemacht hat und alles außenrum.
Ja, du warst ja auch schon öfters auch auf Player Championships jetzt dabei.
Ja,
kannst ja auch mal so ein bisschen berichten, wie das für dich war und so.
Also sehr interessant. Also da haben wir wirklich nur Manager- und Spielerbegleitung Zutritt. Das waren die Spieler auch mal hautnah. Also für mich war das krasseste Erlebnis, muss ich sagen. Oh, wir steigen schon voll ein.
Schon voll dabei.
Ja, genau. Das krasseste Erlebnis war für mich, du kennst sie ja sonst immer nur auf der Bühne und du siehst sie da 100 Mal auf der Bühne. Also bei meiner Schlagzahl, weil ich an Veranstaltungen mache. Aber mal wirklich 1,5 Meter... hinter Michael van Gerwen zu stehen, wenn der spielt, oder das sind noch nicht mal 1,5 Meter, das ist ein Meter, und der läuft zurück und guckt dir ins Gesicht, grinst dich an, mach ich schon. Weißt du, so liegt 3-1 hinten, mach ich noch. Ja, und ihr findet doch noch. Ja, ne, so. Also das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich, jetzt hört sich doof an, ich kann das jedem mal empfehlen, das wird leider, also das ist wirklich ein Privileg.
Es ist schwierig, ja.
Ja, ja, es ist wirklich ein Privileg, sowas zu machen. Und da bin ich auch Ricardo sehr, sehr dankbar für, dass der mich da mitnimmt.
Also da muss ich auch sagen, die ersten Male, wo ich dann mit hinten war, das war schon komisch. Also ich komme ja auch aus dem Darsch. Mittendrin statt nur dabei.
Ja.
Hildesheim, Halle 39, habe ich besucht seit 2015, glaube ich, regelmäßig eigentlich, fast jedes Jahr. Und dann kommst du nach da hinten und das ist einfach was ganz anderes. Also es ist, ob du jetzt zwischen 3000 feiernden Menschen stehst oder da hinten bist, wo du 8 Spieler siehst, die irgendwie 20 Zentimeter von dir entfernt sitzen.
Wo es Mucksmäuschen still sein muss.
Wo es Mucksmäuschen still, also das sind schon...
Elli Pelli, Steffi. Oh, eine Geschichte. Meine Frau im Elli Pelli, die ja nicht die genauso laut ist wie ich.
Da kommen noch wilde Geschichten auf euch zu. Das ist, nee, aber das ist wirklich, also da liegen Welten zwischen. Und das denkt man manchmal gar nicht, wenn man halt nur das Feiern vorne kennt, was da hinten eigentlich so ganz anders und ruhig los ist.
Ja, wie die auch am Tisch sitzen, sich ganz normal, da denkt immer, ja, die bereiten sich jetzt, die kommen an Walk-On und die Partymäuse und oh. Nee, die sitzen am Tisch, quatschen über normale Themen. Meistens ist es tatsächlich Fußball, wie sich viele drüber unterhalten.
Oft, ja. Jetzt gerade WM und so alles.
Ja, oder die Engländer untereinander, ne? Oder wenn die sich gegenseitig necken hinten, also dann mit Cameron Menzies, der Schotte, so, ne? So, ja. Ja, das ist schon.
Also zum Punkt der Aufzeichnung war gestern das Finale der WM, nur so als Info.
Ach so, ja, genau. Ja, können wir auch drüber reden.
Ja.
Also ich glaube, ich habe...
Ich sehe schon, Folge 1 artet aus.
Ein ein schlechtes Finale. Also, ja, also dass Argentinien so weit gekommen ist, ein Wunderwerk des VRRs und der schlechten Schiedsrichterleistung.
Was war im Finale? Ich glaube 20-0 Torschüsse oder sowas.
Und der Torwart musste nicht einmal den Ball in der Hand nehmen von Spanien. Weil die zwei Torschüsse, die Argentinien hatte, war einmal Messi seine Bogenlampe drüber und dann der Schuss mit Rückenlage 1,50 Meter über Tor.
Das war ja wirklich also so eine schlechte Leistung. Und im WM-Finale habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Da konnte selbst der Schiri nichts machen.
Nee, ich wollte gerade sagen, wenn die noch nicht mal in den Strafraum kommen, kann er keinen Elfmeter für Argentinien pfeifen. Gut, aber da kommen wir nochmal.
Anderes Thema.
Ich bin schon wieder total abgeschweift, warum wir dieses machen. Wir wollen euch, wie gesagt, das einfach ein bisschen näher bringen. Wir haben uns auch für die erste Folge, wollten wir euch einfach mal unser Verhältnis zwischen Ricardo, Lena und mir, und mal wie wir uns kennengelernt haben, wie das alles so zustande gekommen ist, dass da mittlerweile wirklich eine sehr gute Freundschaft zwischen mir und Lena entstanden ist. Und ich sage immer sehr liebevoll, ich verstehe mich mit Lena super, wir sind super befreundet und der Petrezko kraucht hier einfach immer mit rum, den werden wir einfach nicht los.
Ja, ich versuche alles, aber dauernd kommt der mit. Ich weiß es nicht, was da los ist.
Der mag dich. Ich habe so eine Fühler. Ja,
der ist auch ständig bei mir zu Hause. Ich verstehe das nicht.
Bei dir zu Hause vor allen Dingen.
Genau.
Ich zahle die Miete, ja.
Also. Bei mir zu Hause bist du dauernd.
Okay, stopp, hallo, wir wollen dir nicht gehen, Ehestreit. Bitte, Contenance, macht es, wenn ich nicht da bin. Dass wir einfach uns mittlerweile ein super Verhältnis verbindet, wir ganz, ganz viele Sachen zusammen machen. Ich Ricardo viel zu verdanken habe in der Hinsicht jetzt mit den Players, dass ich damit hin darf. Und auch so eine Sachen. Wie hat es angefangen? Das ist jetzt mittlerweile 2 Jahre fast her. Da hat Ricardo noch European Tour gespielt. Damals, lange ist her.
Und das werdet ihr auch sehr oft von mir hören, wenn die beiden mich mobben.
Ja, 9 von 10 Leuten finden Mobbing toll.
Ja, ist schön.
Auf jeden Fall, wir waren in Budapest gewesen und damals hatte ich halt, ich persönlich als Obelix, noch nicht die mediale Aufmerksamkeit. Wir haben das zwar schon jahrelang gemacht oder sind als jahrelang, als Obelix bin ich mit meinen Freunden zu den Dart-Events gefahren, aber damals gab es noch keine mediale Aufmerksamkeit. Und wir waren halt in Budapest und Ricardo hat gespielt, in Budapest ist immer recht ruhig. Und Ricardo hatte auch Freitagabend, ich weiß ja nicht, wann im Club Freitagabend, ist ja auch egal. Samstagvormittag, aber da ist ja auch noch
Samstagvormittag
die Halle,
war das,
die Halle gut gefüllt.
Da war ich glaube ich, noch gesetzt, kann das sein? Da bin ich erst am Samstag rein. Ne? Mhm.
Auf jeden Fall, dort ist halt sehr ruhig. Die Halle war relativ voll, also es ist immer ein 8000-Leute-Dom in Budapest. Der ist immer gut gefüllt. Atmosphäre toll, aber halt keine Stimmung, weil keiner Stimmung macht, außer Ecke dann. Und auf jeden Fall, Lena war im Fernsehen und wir brüllen quer durch die Halle durch von der anderen Seite. Lena, wink einmal. Und Lena
sitzt in diesem vorderen Bereich, wo halt die Gästebegleitungen sitzen. Und ich winke. Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wem, aber ich habe gewunken.
Beim zweiten Mal aber auch erst.
Ja, wurde das zweite Mal. Beim ersten Mal hast du geguckt, wer brüllt ja da meinen Namen und beim zweiten Mal winkt sie. Und wir haben das so gefeiert. Auf jeden Fall haben wir schön Stimmung gemacht, für Ricardo gesungen. Und was ich gerade sagte, mich kannte damals noch keiner. Ich hatte bei Instagram, glaube ich, mein Profil hat damals noch meine Frau verwaltet.
Du hattest rund 200 Follower, so knapp.
Irgendwie so. Also
wie viel sind seit gestern? 5000?
5000. Ich bin ein bisschen, also mich interessiert soweit ja nicht. Ich mache mich ja nicht medial. Ich poste ja da wirklich nur Sachen von Obelix und jetzt relativ wenig. Ein paar Zusammenschnitte von den Reisen und so. Aber das sind 5000 bekloppte Verfolgungen, ist schon Wahnsinn. Ja.
Also, was das für eine Entwicklung genommen hat. Also ich gönne dir auch jeden einzelnen Follower, muss ich sagen.
Klar.
Coole Arbeit, gefällt mir sehr.
Doch, Schleimer. auf jeden Fall haben die beiden sich die Mühe gemacht, am Abend einfach mal rauszusuchen, welcher Klopskop da steht in einem Obelix-Kostüm und Stimmung macht, haben mein Mini-Profil gefunden, haben ein Foto von sich geschickt mit einem Dankeschön drunter. Lustigerweise, wie gesagt, meine Frau hat das Profil eingeführt, hat auch die erste Zeit begleitet, bis ihr das zu viel wurde. Und ich wusste davon ja nicht, ich habe das erst am Dienstag, wo wir wieder in Berlin waren, hat meine Frau erst gesehen, Ricardo hat geschrieben. Ich so, nee, ich bin da Obelix, die ganze Wochenende, ich hänge da nicht am Handy. Und wusste das ja nicht, es war mir dann im Nachhinein total peinlich, dass ich mich bei Lena dafür ja nicht bedankt hatte, weil wir Lena am Flughafen noch getroffen hatten.
Ja.
Und dann einfach ein mega gutes Gespräch hatten, auf unserem Flieger gewartet hatten, halt im gleichen Flieger nach Berlin geflogen sind. Im Nachhinein meinte mein Bruder, der mit bei war, ey, habt ihr total bedrängt, so, ihr stand vor dir und habt ihr die ganze Zeit total begeistert voll gequatscht, lass sie doch mal Raum zum Atmen, das hat er danach gesagt.
Mein einziger Gedanke in dem Moment war, ich muss zum Gate. Weil das Gate zwischendrin noch geändert wurde.
Ja, stimmt.
Das war ganz kurzfristig. Ich saß ja schon irgendwie eine Dreiviertelstunde vor dem ursprünglichen Gate.
So wie es vernünftige Deutsche machen.
Ja, ne? 2 Stunden vor Abflug war ich da. Genau. 3/4 Stunde vorher saß ich am Gate. Und dann wurde das Gate mittendrin geändert. Und ich so, das war irgendwie aber relativ am anderen Ende vom Flughafen.
Und wir hatten, weil wir ja leicht verplant sind, kamen wir kurz vor knapp, saßen am richtigen Gate, aber halt auch 20 Meter davor, weil es schon voll war. Und wir haben sie halt auf dem Gang festgehalten und sie tippelte schon immer, bis wir mitgekriegt haben, wir brauchen ja den gleichen Flieger.
Ja, das wusste ich aber in dem Moment noch nicht. Ich würde mich jetzt so gerne weiter, aber ich muss zum Gate. Und das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich alleine geflogen bin.
Ja. Ich bin ja gleich weitergeflogen nach England, weil wir konnten ja auch nicht zusammenfliegen und so.
Und das geilste Leder, um mich loszuwerden, hat sie gesagt. Das ist mir im Nachhinein erst eingefallen. Ey, wenn du die ganzen PDCs da hast, die fliegen jetzt alle nach England mit dem gleichen Flieger, weil ihr wart ja alle, da musst du mal da zum Gate gehen, wenn du da welche sehen willst. Weil wir erzählt hatten noch, dass wir Stephen Bunting getroffen hatten und so noch am Flughafen. Stimmt. Und Schulle dem noch hinterher brüllte, Peter Griffin, Peter Griffin. Und Alter, Schulle ist Stephen Bunting, ja scheiße, Alter. Aber er hat gehört. Gibt es so ein super schönes Foto, hängt bei mir in der Partygarage. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann doch entschlossen, zusammen zum Gate zu gehen.
Nachdem wir rausgefunden haben, dass wir eh zum gleichen müssen.
Ja, wo sie, also sie hat es dann relativ schnell gehört, dass ich aus Berlin komme. Und dann,
ich weiß gar nicht, wie man das überhören kann.
ich lege da auch sehr viel Wert drauf. So kam. Dann habe ich mit Lena immer geschrieben und mit Ricardo überhaupt keinen Kontakt, weil ich auch nicht so ein Fanboy bin und auch nicht da hinterher krauchen muss. Und, jetzt komme ich immer an, Herr Petretzko, ein Foto von ihm, ist es der Originale?
So. Aber jeder andere ringsrum sagt dann immer, sag mal, hast du einen Knall oder was?
Ja, genau. Ja, vor allem, da man mich ja auch nicht gleich erkennt. Also ich habe trage normales Brille, Basecap. Und wenn ich keine Obelix-Klamotten an der Hand habe, also erkennt man mich nicht auf den ersten Blick. Ja, und wenn ich dann einmal dahinter stehe, Petretzko, ist das der Originale? Ist das der Originale? Ja, und er sagt immer, nee, das ist mein Bruder. Ja, auf jeden Fall hat sich das dann so entwickelt mit Lena, dass wir einfach auch über banale Sachen geschrieben haben und tralala. Und dann kommst du ja auch ins Quatschen. Und ich habe halt erzählt, dass ich gerne Herrenhäuser Bier trinke. Und diese gibt es halt nur in Hannover, ist ein regionales Bier. Und dann hat ihr irgendwann mal in Magdeburg auf der Gala, ein Jahr später.
Ja,
also da sieht man, wie langsam sich auch entwickelt hat. Also es wäre nicht gleich hier, und der Obelix wird jetzt bekannt und ich kenne den Pikachu am Arsch oder der Obelix hier, ne? Sondern es sich über ein Jahr entwickelt hat und wir noch ein Jahr gebraucht haben, uns überhaupt das erste Mal zu sehen, ne?
Ja, ihr habt euch tatsächlich auch erst in Magdeburg dann gesehen.
Ja, stimmt, also Gala. Am Kofferraum. Ja. Das war auch eine lustige Geschichte. Und nach der Gala dann so ganz gemütlich wollten wir noch am Auto uns ein bisschen treffen, wollten noch ein bisschen was trinken zusammen. Wir haben ihm extra Herrenhäuser Bier noch mitgebracht und dann so nach der Gala, wo ich dann auch am Kofferraum stand und hab mir gedacht, ach ja, jetzt trinke ich mal ein Bierchen mit.
Obwohl du kein Bier trinkst.
Obwohl also, ich gar kein Bier trinke,
ne. Ich habe noch nie Bier trinken sehen und an dem Tag, und Alter.
Also wir haben uns davor noch gar nicht gesehen.
Nee, und ich wusste das ja nicht. Und ich denke mir nur, Lena bringt mir einen Träger Herrenhäuser mit zwei Träger, ne, oder einen.
Einer waren sie, glaube ich, sechs Flaschen.
Und auf jeden Fall, wir stehen so gemütlich und trinken Bierchen, tralala. Und dann fahren wir zurück. Und was hatte ich als Einzige nicht mehr? Herrenhäuser, weil du mir mein Bier weggesoffen hast.
Aber dafür hast du jetzt 2 Kisten.
Ja, genau, die habt ihr mir so mitgebracht.
Ich glaube, knapp 50 Flaschen, glaube ich, sind
drin. Ja, 60, 30 sind drin. Ja, also, auf jeden Fall, da haben wir nur mal ausgetauscht, weil wir uns auf Anhieb super verstanden haben. Ja, und dann ging die Liebelei los. Ne? Ja, also das ist so zu uns, wie wir uns kennengelernt haben, über wirklich jetzt ein Jahr gedauert, bis wir uns getroffen haben, oder mit Lena, deswegen. Und das hat sich also zu einer privaten Freundschaft entwickelt. Einfach wir quatschen über Gott und die Welt, über alle sind involviert.
Auch schon eine Ferienwohnung geteilt in Prag.
Ja, also jetzt ist die nächste Geschichte.
Wir wurden gerettet.
Alter, es ist ein schlechtes Hotelzimmer. Also vertieft hat sich also sagen wir uns erstmal getroffen, vertieft hat sich dann die Freundschaft. Ich habe bei Lena gesehen, ihr wart auf dem Weg zum Prag, zum Czech Masters, zur European Tour. Und wir waren Prag auch ab Samstag. Wir sind Samstag Vormittag angereist zur Samstagmittagssession. Hatte ich Karten bekommen. Lustige Geschichte, die können wir ein andermal erzählen, von einem kleinen Mädchen, was krank wurde. Svenny, ihr Vater, hat mich angeschrieben, hat gesagt, Mensch, die Sonja lässt uns nur fahren, wenn die Karte Obelix kriegt.
Das ist süß.
Ganz, ganz lieb. Und haben sie mir die Karte angeboten, dass ich noch mittags hin konnte. Und wir hatten vorher geschrieben und du hast nur am Donnerstagabend schon die Fotos von dem Hotelzimmer geschickt. Mit Pinkelflecken auf der Couch und alle.
Das war wirklich eklig, ne?
Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ein großes Ferienhaus gemietet. Wir mieten immer Ferienhäuser oder Wohnungen. Einfach für mich, dazu komme ich auch nochmal, vielleicht ein andermal, wie so ein Tagesablauf bei einem Profi oder bei Obelix ist, warum wir Ferienwohnungen meistens bevorzugen. Und auf jeden Fall, wir hatten noch ein Zimmer frei, auch zwei Bäder, riesen, also war ein Haus, ein zweietages Haus, was wir einfach hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, kommt zu uns, fertig aus, ihr seid ja eh bis Montag noch hier oder ja Montag früh oder Sonntagabend, ich weiß gar nicht.
Montag früh.
Montag früh, hm.
Und finde ich total, also Ricardo hat da den Freitag gespielt, weil das war letztes Jahr, da warst du nicht mehr gesetzt, aber durch die Regeländerung bei der PDC warst aber trotzdem ja immer dabei, hast Freitag dann gegen Benjamin Prattnehmer verloren in der ersten Runde.
Ja, und alle haben sie gesagt, wie konnte der so schlecht spielen? Und dann ist es immer so für mich schwer, du hast ja die Hintergrundinfos. Also ich weiß, dass du die Nacht kein Auge zugemacht hast, weil du einfach im Arsch warst durch dieses schlechte Hotelzimmer. Und ich höre dann manch Kommentator, boah Gott, der hat so eine schlechte Leistung, tralala. Und so, wo ich am liebsten in den Fernseher springen wollte oder da Handy auf der Hinfahrt oder dem Kommentator schreiben würde, was die Hintergrundinfos sind. Machst du aber nicht. Also das geht die Leute nicht an, das weißt du, aber das ist dann, will dann immer aus mir rausplatzen. Ne?
Ja, das finde ich auch total schwer. Also mir kribbelt so oft in den Fingern, wo ich mir einfach denke, boah, ich würde da jetzt so gerne noch was zu sagen, aber ich spaß mir. Aber ich finde es so toll, dann Samstagmorgen, kurz nachdem ihr angekommen seid, hat deine Frau uns dann noch abgeholt.
Genau, die hat mich an der Halle abgesetzt.
Genau, dann ist sie rumgekommen zu unserem Hotel, hat uns aufgesammelt. Und uns dann halt Gott sei Dank da aus der Situation gerettet, weil, und halt bis heute dankbar, also wirklich, ich hätte keine Nacht länger ausgehalten, das war.
Ja, alle Dude, das ist ja, dafür sind ja Freunde da und wir wussten das ja schon einen Tag vorher, ihr musstet halt noch eine Nacht da bleiben und Steffi ist dann gleich zack hingefahren, abgeholt und ich kam völlig zerstört, weil Prag war sehr warm, nach der ersten Session schon in die Ferienwohnung, noch mit Freundinnen aus Dresden sag ich schon, aus Dortmund, meine Mädels, schöne Grüße an der Stelle. An Wenke und Sandra. Die sind auch ganz, ganz oft mit bei, die fahren ganz, ganz viel mit uns. Und dann haben wir noch ein bisschen geschnackt, noch einen Drink genommen und wir sind dann alle zur Abendveranstaltung und ihr habt euch in die gemütlich auf der Couch gemacht.
Ja. Wir haben das Ganze dann von zu Hause noch verfolgt. Obwohl, ihr hattet ja sogar noch ein Ticket über.
Ja, genau, da hat Ricardo noch überlegt, ob er mitkommen wollte. So.
Verschleiert.
Ja, genau, und wir haben überlegt, okay, wie verkleidest du den? Ja. Weil wir wirklich, Prag war halt geile Partystimmung, weil kurz gesagt, Prag war mega, waren viele Deutsche da, aber das war halt so heiß, dass das in der Crowd, also halt bei den Fans gar keine Security mehr war, weil es viel zu heiß war, die haben einfach nur die Türen beschützt, dass die Leute nicht die Türen auframmeln, dass da Luft drin kommt. Das zum Thema Prag. Aber da haben wir waren gut angeheitert, macht man halt so beim Dart, man trinkt ja auch ein Bierchen. Ja, und Ricardo hat dann gedacht, oh Mensch, komm ich mal mit. Wir haben uns dann,
als Zuschauer.
Ja, natürlich. Wir haben uns dann aber dagegen entschlossen, weil du hättest ja keinen Meter laufen können, ohne das von Fans umringt, das macht dir ja dann auch keinen Spaß.
Ja, und so haben wir das Ganze dann von der Ferienwohnung aus verfolgt. Und am Sonntag sind wir dann noch losgezogen.
Weil wir haben uns... da werden wir in einer anderen Folge mal zu kommen, wie sich auch mein Blick auf den Dart oder wie viel Veranstaltungen wir machen und alles ändert, weil man muss das ja auch familientauglich sehen und meine Frau, ja, ist Dart-Fan, die macht alle mit mir mit, Riesendank dafür, eine bessere Menschen an meiner Seite, kann ich mir nicht vorstellen, die den Scheiß alle mitmacht, aber in Prag, weil wir auch noch nie in Prag waren, haben wir gesagt, okay, Sonntag, die Vormittagssession tun wir uns nicht an, wir machen eine schöne Städtetour, so eine Dungeon-Tour, so eine Gruseltour, also einfach über die Katakomben in Prag, haben wir euch gefragt, ob ihr Bock habt mitzukommen und dann haben wir das Ding zu viert gemacht, schöne Stadtführung. Lustiger Fun Fact, du kannst mit dem kleinen Scheißer, mit dem Petretzko auch nirgendwo hingehen, Alter. Wir stehen vor dem Rathaus, also neben mir wollte vom Rathaus, sondern das alte Rathaus, keine Ahnung. Auf einmal kommt aus dem Café einer rausgeschossen. Ricardo, kann ich mit dir ein Foto machen? Schnell, ich drehe mich um.
Aber halt auch auf Deutsch, in Prag.
Ja, Deutsch, in Prag. Da waren ja ganz viele Deutsche da. Ja. Also, und vor der ganzen Gruppe, die Frau, die das moderiert hat, also der Stadtführerin, guckte erstmal so, er macht mit dem Foto, schwuppt er irgendwie da rein, sie etwas verwirrt und redete weiter. Aber völlig lustig. Genauso, wir wollten dann essen gehen, der ist noch bis uns in den Restauranteingang drin mit seinem Sohn, noch das Foto.
Ja.
Ja, aber da haben wir auch eine schöne Tour, schöne Dungeon-Tour mit dem Gruselding da unten. Ja, und so hat sich das halt alles einfach irgendwann gefestigt, dass wir natürlich einen riesen gemeinsamen Nenner mit dem Dartsport haben. Und alle, was ja schon, dass du sportbegeistert bist, dass wir eigentlich immer was zu quatschen haben.
Wow. War tatsächlich echt schön in Prag, muss ich auch sagen. Wir haben ja so eine kleine Challenge gehabt. wer mehr Fotos machen muss. Ich glaub,
in Prag hat er gewonnen.
In Prag habe ich gewonnen.
Also wenn wir ja privat unterwegs sind, dann gewinnt er logischerweise. Aber also nee, obwohl, würdest du auf Veranstaltungen kommen, dann wäre das noch ein Battle wert.
Ich wollte gerade sagen, in Budapest bist eher du vorne.
Wir konnten es, also wir haben es am Freitag haben wir es gezählt, die Fotos, weil Budapest war, diesen Freitag war da schon echt viel, also da waren da bestimmt 1200 Fans schon in Budapest. Da hat Schulle noch die Fotos gezählt, das waren so 340 in der Vormittagssession.
Ja, also Budapest, muss ich dazu sagen, kann ich vom Freitag nicht viel erzählen. Ich habe den in Berlin auf Obelix Couch verbracht.
Ja, was verlierst du auch, dein Reisepass?
Also ich sag mal, ich bin gestrandet in Berlin und war sehr dankbar, dass du mich auf deiner Couch hast schlafen lassen, weil ich war ein bisschen verloren. Also ich bin aus Hannover separat angereist, weil ich noch arbeiten war.
Und ich war die Woche schon mit meinem Vater in Berlin damals.
Genau. Und hab auf den Weg zum Berliner Flughafen meinen Reisepass verloren.
Verloren ist
Im ICE, muss man dazu sagen. Also war alles sehr unglücklich.
Drücken wir es so aus, wenn man an der Handtasche eine Tasche findet, die gar keine Tasche ist, dann sondern fällt, unten offen ist.
Dann fällt Handy und Reisepass durch. Handy hat mir der Zugbegleiter wiedergegeben. Dass der Reisepass halt auch mit rausgerutscht ist, hat keiner gemerkt. Ja, und somit stand ich dann ohne Reisepass am Berliner Flughafen. Prinzipiell ja kein Problem. Ungarn, EU-Land, brauchst du keinen Reisepass zum Einreisen. Hätte man einen Personalausweis, da ich nicht im Besitz eines Personalausweises bin und auch mein Führerschein in dem Reisepass war, den ich verloren habe. Sonst hätte ich nämlich zumindest bei der Bundespolizei am Flughafen mir einen vorläufigen Reisepass beantragen können und zumindest fliegen können.
Das jetzt mal nützliche Infos. Wenn ihr euren Reisepass verliert, kurzfristig, könnt ihr mit eurem Führerschein bei der Bundespolizei am Flughafen was kurzfristig beantragen, dass ihr das machen könnt. Ne?
Genau, aber da ich auch den nicht hatte und somit gar nichts, um mich zu identifizieren und auszuweisen, standen wir da mit einem großen Problem.
No, mit Wind im Haar, mit großen Krokodilstränen in den Augen.
Das und war das erste, also das sah so aus, als wäre es das erste European Tour Event gewesen, seit wir ein Paar sind, was ich nicht begleiten konnte. Und das war im ersten Moment einfach ein ganz, ganz großer Schock, also für mich selbst, weil für mich ist es halt nun mal, ich bin immer dabei. Ich weiß nicht, wie schlimm es für dich war, dass ich nicht mit konnte.
Für Ricardo war natürlich, dass sein Vater dabei war, dass du noch einen Punkt hattest, so ein bisschen, ne?
Ich wollte gerade sagen, also natürlich ist es schlimm, wenn du nicht dabei bist. Also ich bin's ja inzwischen, also du bist ja eigentlich bei jedem European Tour Event dabei gewohnt.
Ja, jetzt mach keine Love Story hier draus, ist ja gut, ihr mögt euch, wir wissen ditte. Ihr müsst sehen, die Beine sitzen sich gerade gegenüber und gucken sich total verliebt in die Augen und ist gerade so eine richtige Liebeserklärung hier und denkt mir, ist ja gut, nehmt euch ein Zimmer, ey, echt.
Nee, aber also gewohnt hört sich so blöd an, wenn ich das sage, aber es ist so. Du bist halt jedes Mal, wenn ich European Tour spiele, auch zu jedem Major bist du dabei. Ich glaube, die kleinen Majors hier, Winmore Worldmaster oder sowas, lässt du aus. Kann ich auch verstehen, irgendwann musst du ja auch mal arbeiten.
Ja, muss ja das Geld verdienen.
Nee, aber es ist halt einfach so, dass das wirklich für mich auch so schwer war halt. Ich stand oben auf der Bühne, hab nach unten geschaut und da saß in Anführungsstrichen nur mein Vater. Und das war halt für mich dann auch erstmal, warte mal, was mache ich denn jetzt? Fuck.
Das ist ja auch, wenn du in deiner Bubble, in deinem gewohnten Umfeld, was du eigentlich immer hast, was ja für Dartspieler sehr, sehr wichtig ist, dass sie gleiche Abläufe haben, die gleiche Personal, also deswegen wundert mich das bei Van Gerven immer, Vincent van der Voort mit rumkraucht, aber ja, das ist halt sein Ankerpunkt so, ne? Der kommt zwar nicht mit in eine Crowd, aber der sitzt halt immer hinten, ne? Ja, kurz noch dazu, das war auch noch Berlin-Marathon. Also das heißt, Berlin-Donnerstag, Anreisetag für den Berlin-Marathon. Beziehungsweise sie hätte ja auch über das Wochenende dann da bleiben müssen, wo Berlin-Marathon ist. Hotelzimmer kannst du vergessen, nicht unter 400 Euro in der letzten Klitsche. Also Wohnungsschlüssel rübergeben, viel Spaß, grüß schön.
Ja, und also ich bin dann da in Berlin angekommen, ich habe dein Auto noch gekriegt, hast mir deinen Autoschlüssel noch
weil
mit in
der
Hand gedrückt.
Weil da der
Wohnungsschlüssel
drin war.
Bin dann zu deiner Wohnung gefahren und also ich kenne mich halt in Berlin auch null aus. Ich war in meinem Leben bis dato dreimal in Berlin, glaube ich. Und das ist ja nochmal im Vergleich zu Hannover, es ist einfach viel größer, es ist alles viel voller, es ist viel mehr los. Und da war ja auch so ein bisschen, ne, völlig alleine irgendwie in einer fremden Stadt, in einer fremden Wohnung und dann saß ich da. Und dann war es zu dem Zeitpunkt aber auch noch so, dass es keinen Empfang in deiner Wohnung gab. Ich weiß irgendwo, nicht, was da los war, mittlerweile geht's ja.
Man muss halt dazu sagen, ich wohne in einem recht belebten Bezug und dort nicht weit von entfernt. Und wir wissen bis heute nicht, was da war, aber auf jeden Fall war der Empfang einfach mal tot in meiner Wohnung.
Es gab wirklich nichts.
Du konntest
nicht
telefonieren, du konntest nichts, aber das ging auch bestimmt über 4 Monate. Also die müssen immer irgendeinen Sendemast abgebrochen haben. Wer weiß, was da wieder los war. Auf jeden Fall im Ganzen, du hast wirklich nur unten auf der offenen Straße Empfang gehabt. Sobald du in ein Hinterhaus oder irgendwo in eine Kneipe, im Blumenladen oder sonst was drin warst, war der Empfang weg, weil die irgendein Mast da, ich habe keine Ahnung, was da wieder war.
Und das heißt auch, ich bin zu Ricardos Spiel, weil ich das ja trotzdem irgendwie verfolgen wollte, immer wieder aus der Wohnung runtergelatscht, durch den Innenhof, draußen auf die Straße in so ein Zwischenpark-Dings und habe mich da hingesetzt, um sein Spiel zu gucken, beziehungsweise irgendwie das Spiel vorher hat auch so elendig lange gedauert.
War das das Spiel Liam Mandalorance?
Nee, das war nicht in Budapest.
Das war nicht in Budapest.
In München war das oder
so. Ah ja, stimmt, das war, ja, also ja, das, stimmt, das war in München.
Das einzige Spiel, was länger als dein Spiel war.
Und dann aber, also weil es dann noch nicht losging, bin ich immer wieder hoch und runter gerannt, weil ne, ich konnte ja auch nicht zwischendurch gucken, wie steht's bei dem anderen Spiel, um zu sagen, okay, alles klar, jetzt muss ich los, weil gab ja keine Chance, aber die ganze Zeit draußen sitzen wollte ich auch nicht, weil das war prallte Sonne. Ja. Ich weiß Käse, mich die ganze Zeit in der Sonne zu setzen, unpraktisch.
Also jetzt aber ich habe
eine große Sporteinheit gemacht an dem Wochenende.
Also bei mir gibt es hier noch Bars und Cafés, die jetzt auch einfach einen schönen Kaffee trinken können, draußen und das gucken können. Und nächstes Mal hättest du Bescheid gesagt, dann hätte ich bei mir in eine Stammkneipe gesagt, die sollen dir ein WLAN-Passwort geben, wenn sie da hingesetzt.
Und dann habe ich aber erstaunlicherweise Freitag Nachmittag noch eine E-Mail von der Deutschen Bahn bekommen, weil ich ja gleich einen Suchauftrag auch online aufgegeben habe, ne, Lost and Found, und habe dann tatsächlich Freitag spät Nachmittag eine Nachricht von der Deutschen Bahn gekriegt. Wir haben ihren Reisepass gefunden. Der kann hier in Berlin im Fundbüro abgeholt werden.
Gerade,
ne? Ostbahnhof wäre schön gewesen. Da wusste ich nämlich, wie ich hinkomme. Mhm. Das war irgendwo oben auf einer Brücke. Und
ich glaube, hier ist ein Brunnen. Ja, oder Janusbrücke. Ja, ist ja auch egal.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall musstest du einmal fast quer durch Berlin.
Ja, und ich unten in der E-Mail stand eine Telefonnummer drin. Ich so keine 2 Sekunden nach Eingang dieser E-Mail da angerufen. Bis wann kann ich kommen? Wann kann ich den abholen? Ja. Und die wirklich super freundliche Dame am Telefon meinte, also eigentlich heute gar nicht mehr. Ich so, oh nö. Montag frühestens, ne? Und sie so, ja, aber ich weiß, ein Kollege ist jetzt noch eine halbe Stunde dort, der würde ihnen denn schon noch rausgeben, wenn sie es schaffen, in einer halben Stunde da zu sein. Ich so, yo, schaffe ich. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade in Berlin bin, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, aber schaffe ich. Weiß nicht wie, schaffe ich. Und bin in der Sekunde noch wirklich losgesprintet und geguckt, wie ich da hinkomme und meinen Reisepass wieder kriege. Und habe tatsächlich geschafft, meinen Reisepass zurückzukriegen. Hab dann Freitagabend noch direkt einen Flug gebucht von Berlin nach Budapest.
Was ja zum Glück von Berlin relativ viel lebt mit Wizz Air. Also da,
genau, Wizz Air bin ich dann auch geflogen.
Anbindung, muss ich sagen.
Muss auch sagen, also na klar, ärgerlich, dass man das Geld für den ersten Flug sowieso dann verballert hat. Aber ich sag mal, der zweite Flug hat, ich glaube, 90 Euro habe ich bezahlt. Also verknustet man irgendwie auch noch.
Und der Rückflug war ja schon gebucht und bezahlt.
Genau, den Rückflug gab es ja sowieso schon. Die Hotelzimmer gab es schon, ne? Also klar, hat mich super geärgert, auch den Freitag nicht da gewesen sein zu können, aber bin dann halt auch noch nachgeflogen. Aber das war ein Wochenende alles im Allen, das brauche ich auch nicht öfter.
Ich habe
aber auch so viele Nachrichten gekriegt, also aus meinem privaten Umfeld, als aber auch aus dem öffentlichen Umfeld.
Wo du denn bist, ne?
Wo ich denn bin. Und das war
ich
halt
mache
gerade
Urlaub in Berlin, ist nicht so schlimm. Ja, aber nächstes Mal, wenn du bei mir bist, kannst du wenigstens mal durchsaugen, ganz ehrlich.
Das werde ich tun. Ich entschuldige mich.
Sitzt die eine Spinne eigentlich immer noch da über deinem Bett?
Keine Ahnung. Ne? Ey, was machst du nach meinem Bett?
Ja, ich wollte eine Decke für Lena holen, die eine Nacht, wo wir bei dir gepennt haben. Und da habe ich in der Ecke eine Spinne sitzen sehen. Und ich habe Lena extra nichts gesagt, dass sie nicht kreischend rausrennt aus der Wohnung.
Willi wohnt da. Lass den in Ruhe. Verstehe.
Hat Willi einen eigenen Schlüssel?
Wieso, der wohnt
doch
da.
Kommt und geht, wann er will.
Der wohnt doch da, geil, der geht durchs Fenster. Keine Ahnung, man muss dazu sagen, ja, das ist privat, warum diese Wohnung nicht bewohnt ist, das erzähle ich euch nicht, Edge. Aber in der Wohnung ist halt keiner, deswegen wohnt halt Willi da alleine. Das war so eine Side-Story, was man einfach dann erlebt, was das Umfeld ja nicht mitkriegt. Dafür ist dieser Podcast mit da, dass ihr so eine Geschichte mal hört. Heute ist wirklich die erste Folge, wo wir euch mal begleiten, was so am Anfangszeit unserer Kennenlernzeit so passiert ist, was da so ringsherum ist. Budapest tatsächlich, muss ich sagen, Lena ist da, Ricardo hatte zweites Spiel und verliert.
Ja, stimmt, aber man muss fairerweise sagen, mein zweites Spiel war das bessere. Ich weiß nicht mehr genau, gegen wen das war. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, irgendwie 96 gespielt und habe halt keinen Auftrag oder wenig Chancen. Und ich glaube, das erste Spiel habe ich so Mitte 80 gespielt, habe mich gerade so durchgeeiert. Wie der
Nathan Espinel, dein Lieblingsgegner?
Ah, das kann sehr gut möglich sein.
Ne? Weil da ist die Statistik eindeutig.
Nee. Josh Rock.
Ah, war Joshi.
61er Bull-Finish. Hast du noch in dem Spiel gemacht.
Stimmt, ja. Ich glaube zweite Leck oder sowas war
genau,
das.
Genau, mehr hast du nicht geholt.
Ja.
Hm. Ja, ich glaube, drei Lecks hat er sogar geholt. Ich glaube, es waren 6-3 am Ende, es war Josh Rock und das war ein unfassbar gutes Spiel von dir und ein noch besseres von ihm und von das Joshua. War wirklich sehr ansehnlich.
Also man muss sagen, wenn Lena da, wo Lena da war, habe ich mein besseres Spiel gemacht anstatt am Freitag.
Ja.
Also
kann ich nicht sagen, ich sehe das immer nicht, ich stehe meist mit dem Rücken zum Publikum, mit dem Rücken zur Bühne.
Mit dem Rücken zum Publikum wäre schön, ne?
Schöner Rücken kann auch entzücken. Ja, deswegen. Aber
ja, das sind halt so ganz viele Storys, die uns irgendwo halt verbinden und was eigentlich.
Ja.
Ja, nicht nur businessmäßig, sondern auch privat einfach ganz viel verbindet.
Ist man lustigerweise, das war ja auch gleich. Wann? Wir haben die Woche, wo du mit deinem Vater da warst, hab ich deinen Vater kennengelernt, Petey, dufter Typ, ja, also wir haben auch noch ein Turnier gespielt, siehst du, im Dartpalast.
Ah, stimmt.
Es war, glaube ich, mein allererstes Stil-Dart-Turnier.
War das am Mittwoch?
Montag war das gleich? Montag war das, gleich Doppelturnier,
ja, Stil-Dart-Turnier. Ja, stimmt.
Im Dartpalast sind wir Dritter geworden, haben zwei Bundesligisten rausgehauen.
Ja.
Es gibt noch ein super geiles Foto, wo wir unsere Bierbäuche, die Sapphire Darts Trophy war da, da hat mich wieder irgendjemand abgelichtet. Also ganz Deutschland kennt ja meinen Oberkörper, dann zeige ich auch mal meinen Bauch. gerade in den medial unterwegs, meine Bierwampe. Und da haben wir ein Foto gemacht mit unserem Bierbäuchen mit Martin Vrase noch zusammen, die Erster geworden sind. Also sehr, sehr lustig. Also geiles Turnier. Ricardo geil gespielt. Wir haben wirklich, und ich mit meinem begrenzten Können, haben wir da zwei Bundesligisten rausgeschmissen und sind Dritter geworden. Ja, und Mittwoch waren wir dann noch ein kleines Showding für deinen Vater machen in der Kneipe von seinem Kumpel da.
Ah ja, stimmt, da war waren wir noch im, oh Gott, wo ist denn, wo waren das, war das im
in
Wedding?
In der Panne war das, glaube ich. Ist ja auch egal.
Ja, ist wurscht.
Auf jeden Fall, lustiger Funfact noch an dieser Geschichte, eine Arbeitskollegin von mir kam zwei Wochen später oder so zu mir und die haben, wir haben Ricardo Pietrezco gesehen. Ich so, kann aber jetzt nicht, nee, ist schon länger her. Und so, tralala beim Essen. Ich so, ja, war da beim Kroaten essen? Und sie guckt mich an, woher bist du denn? Naja, weil ich war Montag mit ihm zusammen, die wollten Dienstag beim Kroaten essen gehen und Mittwoch haben wir uns wieder getroffen mit seinem Vater. Der ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich so, ja, weiß ich, du kennst ihn? Ich so, ja, ein bisschen. So, total lustig, weil du wolltest
so minimal.
Weil ich interessiere mich halt für Dart und so. Und ich, damals war das ja noch nicht so mit dem Obelix. Ich mach das ja auch nicht so publik. Das ist halt mehr eine Privatsache. Ja, war sehr lustig. Der ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ach, ihr wart beim Kroatenessen? Woher bist du denn?
Ja, sehr geil, ne?
Aber Budapest, danach kommen ja auch noch ganz viele, also mit dem Elli Pelli, das ist, glaube ich, fast eine Folge füllend.
Ja. Aber wir haben jetzt auch noch, Lena hat ja immer schön alles hier gegliedert und alles, dass wir uns nicht so verquatschen.
Genau, so da wie jetzt, dass wir uns einfach verrennen. Ja,
da stehen noch ein paar Themen drauf, ich gebe mal weiter.
Ja. Nee, ich würde tatsächlich sagen, dass wir aus dem, was hier noch für Folge 1 geplant war, Folge 2 machen, bevor wir dann Folge 2 zu Folge 3 machen, weil wir sind jetzt doch schon bei 36 Minuten.
Genau, wir wollten ein bisschen kurz halten für euch für den Weg zur Arbeit oder so, dass ihr ein bisschen was zum Schmunzeln habt, auf andere Gedanken kommt und
wir wollen jetzt keine zwei Stunden Podcast machen, sondern euch immer so ein kleines bisschen was bieten. Ich würde jetzt zum Abschluss für Folge 1 nochmal zusammenfassend gerne klären, wie sind wir zum Dartsport gekommen? Also, ich kann sagen, ich wurde da reingeboren. Mama, Papa, zwei Onkels, eine Tante, alles Dartspieler gewesen. Das heißt, ich hatte von Geburt an eigentlich keine andere Chance. Ich bin mit Dart konfrontiert worden, eigentlich seit ich denken kann. Seit ich zwei bin, hatte ich zu Hause so mit Saugnäpfen. Dartscheibe mit Saugnäpfen.
Ja, das hatte ich auch mal.
Ne? Also da angefangen mit zwei und ich glaube, seit ich groß genug war, dass ich an die große Scheibe kam, so mit sechs, habe ich dann auch angefangen mit normalen Dartpfeilen zu schmeißen unter Beaufsichtigung, aber
daher kommen die Löcher an der Wand.
Nee, das war mein Onkel. Als mein Onkel das erste Mal ein Steel-Dart geworfen hat, ist er auf Fußleiste gelandet. Genau, also das war so mein Weg zum Dartsport. Ich hatte keine andere Wahl. Ich wurde da reingeboren. Ich habe Papa dann auch immer zu Ligaspielen, zu Turnieren begleitet. Also auch als ich noch, ich glaube, seit ich 8 oder 9 war, war ich dann auch auf solchen Turnieren, wo wir dann jetzt immer wieder sind, mit vielen Leuten, war ich einfach mit. Und ich habe dann draußen mit den anderen Kindern gespielt. Papa hat drin Dart gespielt.
Das ist der klassische Weg, ne? So langsam rangetastet, genau, und dann aber ich hatte, du das als Hobby war.
Genau, ja. Ich hatte das von Kleinkind an als vorgelebt und wusste von daher schon sehr früh, was das alles ist. Und ja, irgendwann fing es dann an, dass das Interesse von mir selbst auch einfach dafür da war und habe dann gesagt, ne, wenn Papa das macht, kann ich das auch so in etwa und habe dann mit 16, 17 angefangen auch,
also quasi vor selber 2 Jahren,
in der Liga zu spielen und in Hannover ist es ein bisschen schwieriger, weil es sind alles Raucherkneipen. Mhm. In Hannover gibt es keine Nichtraucherkneipen, zumindest im E-Dart nicht. Nee. Im Stil da, okay, geht's nicht anders, darfst du nicht, aber.
Finde ich sehr positiv, muss ich sagen. Ja. Also, ich finde es super. Ich finde es auch im Dartpalast in Berlin. Ich finde es so schön, dass da drinnen nicht geraucht wird. Das Einzige ist nur, weil meine meisten Doppelpartner sind alle Raucher. Oder wenn ich mit Schulle spiele, mit dem Spannemann hier eigentlich immer oder so. Ja, und da musst du mal rausrennen. Wenn wir spielen ja eh Dart-Doppelturniere, also dann radikal ab meistens online und dann rennst du raus und holst dir mal. Das nervt, aber dass da drinnen nicht geraucht wird, ist so super. Als Nichtraucher ist das. Sehr, sehr schön. Und entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen habe.
Ja, alles gut. Bin ich gewohnt hier. Kommt man ja nie zu Wort bei euch.
Ne, das Gute ist, wir haben nur zwei Mikros und Ricardo hat keinen, sonst der meldet sich schon immer wieder zwischenquatschen. Aber lassen wir ihn einfach nicht, weil der Podcast heißt nämlich bald Zwischen und Hinkelstein, weil den haben wir beschlossen, das Zwischen.
Nee, aber das...
Ey.
das ist halt so quasi mein Weg zum Dartsport gewesen.
Ja, bei mir, ganz klar, also Ricardo, machen wir mal zum Schluss, das ist, glaube ich, das Interessanteste, weil du bist ja der Profi.
Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher die kürzeste Geschichte. Ja,
also meine ist so, in der Kneipe stand ein Dartautomat, ich hatte getrunken und dann habe ich Pfeile geworfen. Und da ich meine Wohnung, wie ihr schon mitgekriegt habt, vielleicht in einem sehr belebten Bezirk in Berlin ist, hatten wir, dann geht man ja auch mal weg zu jungen Jahren und das habe ich auch mit meiner Frau gemacht und so haben wir dieses für uns zusammen entwickelt. Das ist das Schöne, ich hatte vorher, ja, ich habe Dart geguckt, aber so ein typischer WM-Gucker halt, ne? Also richtig zum Dartsport, zum Gucken bin ich gekommen, Michael van Gervens, 17 Perfekte. Ist wirklich reiner Zufall, ich hatte es schon mal erzählt, ich habe da durchgesappt gerade und dann kommt das und ich so, geil, Alter, da ist Miss Piggy und Kermit, was ist denn da los? Dann Shorty, unvergessen, geile Kommentare dazu. Da war wirklich gerade die Fans in der Crowd zu sehen, also war Miss Piggy und Kermit. Und ich so, ist ja witzig.
Also ich dachte, Scheiße. Du hast jetzt die zwei Spieler gemeint.
dann hätte ich gesagt, der Oger. Ja, also. So, gut, nein, das war im Publikum welche zu sehen.
Ach so.
Auf jeden Fall, und der schmettert dann da seine 17 Perfekten und dann war ich da so ein bisschen gefesselt, hab dann die WM geguckt und danach hoch, aber zur PDC Europe oder diese zu gucken, war dann so 2018 so in dem Dreh, da hab ich dann mit Steffi halt, waren in der Kneipe und haben Dart gespielt und waren dann auch öfter mal weg oder wenn du in der Bar siehst, dann suchst du dir schon die Bar, wo noch ein Dartautomat steht, In Friedrichshain ist es jetzt nicht so, dass da so viele Dartclubs in den Kneipen sind. Die sind eher nicht in Friedrichshain, sondern in den anderen, wo freitags dann Ligabetrieb ist. Also konntest du, wenn du Freitag weg warst, auch noch ein, zwei Mal am Dartautomat stehen und dann mal ein bisschen gespielt und dann kam das Interesse, irgendwann dafür zu gucken. Für das Spielen habe ich ja nicht wirklich bis heute Interesse, weil ich es einfach nicht kann. Also ist so. Und ja, und dann sind wir irgendwann, wo wir gesagt haben, Mensch, ey, da ist immer so viel los, dann fahren wir nochmal hin. Und dann hat ab 2000, genau nach Corona, hat es dann seine Fahrt aufgenommen, dass wir zu den Events gefahren sind. Ja.
Und wie bist du dann auf Obelix gekommen?
Das können wir ein andermal besprechen, das wird jetzt zu lang.
Okay, dann machen wir daraus noch eine Folge.
Ja, jetzt kommt wahrscheinlich eher die kürzeste Geschichte von allen.
Du hattest früher keine Freunde und hast im Keller alleine für dich gespielt, du gemobbtet die Einzelkind, wollte ich gerade sagen.
Das kann man so sehen, ja. Also, ich war immer bei meinem Opa im Garten und der hat dann irgendwann eine Dartscheibe da an seine Laube gehangen und dann hatte ich irgendwann eine Dartscheibe auch im Zimmer, hab dann ein paar Darts geworfen. An meine ersten 380er kann ich mich tatsächlich auch noch sehr gut erinnern. Die waren alle drei am selben Tag.
Was?
Ja.
Einen guten Tag gehabt, Alter. Ich werf 380 in einem Jahr, Alter.
Nee, aber ich wurde eigentlich auch hineingeboren. Meine Mutter hat gespielt, mein Vater hat gespielt. Ich habe dann damals auch meine erste Mannschaft waren die Kanoniere. Da habe ich dann auch gespielt. Erster Spieltag war auch genial. Auf der Auswechselbank. Ja. Bin dann rein zur Halbzeit, habe meine zwei Einzel gespielt, habe mein erstes Einzel gespielt und alle kamen gleich zu mir. Sag mal, weißt du, gegen wen du gerade gewonnen hast? Sag mal, weißt du das? Ja, nee. Ja, da war irgendwie amtierender Berliner Meister oder irgendwie sowas. Wusste ich nicht danach. Ich war voll am Zittern und oh, geil und cool. Und ja, zweites Spiel dann auch gewonnen und seitdem war ich dann nie wieder auf der Auswechselbank.
wenn der Captain noch blöd ist. Also,
nee,
unsere Heimwaffe.
Und dann habe ich, glaube ich, eine halbe Saison oder sowas war das, habe ich dann gespielt in Berlin und dann sind wir nach Nürnberg gezogen und da hat es dann alles so richtig angefangen, dass ich dann auch den ersten Steelyard-Verein, damals die Finnegans, auch Aufstiegsrunde gespielt in die Bundesliga, habe ich, glaube ich, mein bestes Spiel jemals gemacht und dann dadurch dann auch den Aufstieg gesichert und sowas.
Also das ist ja... Du gehst ja in einen Dartverein und kannst schon Dart spielen, wenn du den Berliner Meister schlägst. Wie lange hat es dir gebraucht, bis du auf dem Level warst? Also du musst ja vorher unheimlich, also ganz ehrlich, also ich habe ja auch nicht viel Zeit zu trainieren, aber ich spiele jetzt seit 6 Jahren Dart. Und wenn ich manche höre, die spielen hier 3 Monate und sind die Koryphäen schlechthin. Also ich weiß nicht, was ich falsch mache.
Also ich muss sagen, mein Vater hat auch immer gesagt, ich hatte schon dieses Grundtalent, dass man wirklich sagt, ich habe mich hingestellt und habe gerade geworfen, so ungefähr. Ich habe an meinem Wurfstil habe ich nie wirklich großartig was geändert, wenn dann nur unterbewusst. Also ich habe mich hingestellt, habe geworfen und mein Vater hat auch gleich gesagt, was hast du eigentlich für einen geilen Wurfstil? Und deswegen auch meine ersten 380er war cool. Ich vor der Schule noch ein paar Darts geworfen, stell mich hin, werf 180, lasse stecken. Mein Vater kommt dann später nach Hause, naja, hier, hast du reingesteckt, oder? Ja. Bestimmt hast du die jetzt geworfen. Habe ich. Und dann hatten wir später noch Edat-Ligaspiel. Beim Einwerfen, da war mein Vater an der Bar, hat so ein bisschen um die Ecke, hat nicht gesehen, dass ich geworfen habe, hört es dreimal klingeln, guckt so ein bisschen um die Ecke. Ja, bestimmt. Jetzt hat er bestimmt seine zweite 180 geworfen, genau.
Da sieht man, wie überzeugt dein Vater von dir war.
Meine dritte 180 habe ich dann geworfen. Im Ligaspiel, obwohl ich gar nicht mehr weiß, ob es Ligaspiel oder ob es Training für uns war, wo alle dann halt so ein bisschen miteinander trainiert haben, habe ich dann geworfen, habe 180 geworfen, mein Vater sitzt hinter mir. Okay, jetzt glaube ich es dir.
Also schon beim dritten Mal ist das so.
Ja.
Bei mir meine erste...
Das war sehr, sehr lustig.
Meine erste 180, ich weiß sogar noch, welcher Song lief, weil das wird mir meine Frau... ewig vorhalten. Ich bin ja nicht so ein kommerzieller Musik oder erst recht nicht Hip-Hop oder Rap. Kannst du mir mit jagen. Ich höre tatsächlich auch Privatschlagermusik, auch Partyschlager. Ja, zum Leidwesen meines Umfeldes. Und wir haben dort, also ich habe so eine gemischte Playlist, es lief Lila Wolken. Lief tatsächlich, und da wisst ihr, das ist noch nicht lange her, also ich meine, obwohl,
jetzt ist doch mittlerweile noch ein paar Jährchen.
Lief Lila Wolken. Auf unserer Playlist und ich werfe meine erste 180 und die ganze Nachbarschaft wusste auf jeden Fall. Aber das ist noch nicht lange her, da hatten wir den Garten schon, und war auf meiner Terrasse draußen. Ja.
Jetzt will ich aber meine allererste 180 auch nochmal kurz hinterherwerfen. Haha, hinterherwerfen.
Oh! Denkeklapper. 5 Euro in die Wortwitzkasse.
Oh Gott, die ist überfüllt bei uns. Ja.
Ich war gerade zu Beginn klassische 19er-Spielerin. Ich habe halt auch nicht die
bei deiner
Größe, genau. Ne, also für mich war.
Also mit 1,85 wirft man halt immer mal auf die 19, ne?
Richtig.
Zwergi.
Ist es halt wirklich entspannter, auf eine 19 zu spielen, ja, als auf eine 20. Und habe deswegen also die ersten 4, 5 Jahre nie eine Chance auf eine 180 gehabt, ja, weil ich 171er zu dem Zeitpunkt schon die eine oder andere. Aber ich habe halt nie auf eine 20 gespielt und habe kurz vor meiner allerersten deutschen Meisterschaft habe ich gesagt, ne, komm, bisschen mal 20er Training könnte vielleicht doch nicht schaden.
Kurzer Fakt, Lena ist Vize-Deutsche Meisterin, ne?
Ja.
Also jetzt nicht so hier, die dullert mal ein bisschen rum, die ist tatsächlich Vize-Deutsche Meisterin, also die kann einen geilen Pfeil werfen.
Wann
also,
war das? 2017?
2017, ja. Deutsche Vizemeisterin und kurz vor dieser deutschen, weil das war dann tatsächlich auch meine allererste deutsche Meisterschaft, die ich gespielt habe, habe ich halt gesagt, ne, so jetzt mal auf 20, einfach mal zum, ne, konkurrenzfähig bleiben, gucken, was da oben geht. Und 1,5 Wochen vor der deutschen Meisterschaft habe ich dann meine allererste 180 im Training geworfen. Das war quasi Abschlusstraining mit der Mannschaft vor der deutschen Meisterschaft. Ich
habe ein super Gefühl dahin auf jeden Fall.
Und habe auch gesagt, alles klar, deutsche Meisterschaft kann kommen, ne? Allererst mal eine 180. Ja, und dann tatsächlich auf meiner allerersten deutschen Meisterschaft ging es dann auch direkt bis ins Finale, deutsche Vizemeisterin. Ich glaube, das Problem damals war einfach, das ist eine unfassbar lange Wartezeit. Zwischen diesem Halbfinale und dem Finale lagen, glaube ich, 5,5 Stunden. Mhm. Aber für erste deutsche Meisterschaft, krasses Erlebnis.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Leistungstechnisch kann ich da nicht mehr dran anknüpfen, aber...
Vielleicht kommt es wieder.
Mal schauen.
Wo wir gerade bei 180 sind und bei Danksagungen, weil mit den Danksagungen in der ersten Folge hören wir mal auf. Also ich habe ja meiner Frau schon Dank gesagt, aber die hat am Freitag im letzten Ligaspiel eine 180 geworfen. Wir wollten, also erstmal meine Frau natürlich einen Riesendank, auch mit der 180, Riesenrespekt. Einen Riesendank würde ich an Bela aussprechen. Ihr habt ja den geilen, ja, Vorspann gehört, der uns den eingesprochen hat, dass er sich dafür nicht zu schade war, für uns Klopsköpfe sowas zu machen. Einen Riesendank noch an Mattis aus Köln. Ein guter Freund mittlerweile, den ich kennengelernt habe, über Obelix mit seinem Sohn Mattis, der uns die Soundeffekte darüber erlegt hat, der mir auch immer meinen Social-Media-Kram zusammenschneidet. Da mal ein Riesendank. Bela, Mattis, Riesendank. Und natürlich an euch, liebe Hörer, die ihr euch die Zeit genommen habt, uns dreien zuzuhören, eure Zeit mit uns zu verschwenden.
In unserer Therapiestunde.
Genau. Stimmt. Die könnten wir mal so nennen jetzt, unsere Therapiegruppe. Ja, dass ihr da wirklich uns die Zeit gegeben habt, uns euch näher zu bringen. Ihr könnt uns ein bisschen folgen. Wir sind auf Instagram, Donnerschlag und Hinkelstein. Da kriegt ihr die neuesten Infos. Alles, was ihr über unseren Podcast. Stellt uns Fragen, was ihr schon immer wissen wolltet über uns, über Ricardo, wo sein Friseur ist. Ja, den würde ich.
Meistens im Urlaub.
Den würde ich nämlich verklagen, den Friseur.
So. Ey.
Ihr Lieben, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ich würde sagen, wir entlassen uns euch.
Macht's gut. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.